So, jetzt läuft jedenfalls eine Aufnahme. Gut. Parashat Noach beginnt in Kapitel 6, Passuk 9. Ele toldot Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Et Elokim hitalech Noach. Dieser Satz ist ziemlich bekannt. Über diesen Satz ist auch schon vieles ausgelegt worden. Wir wollen uns gleich ganz am Anfang dieses Satzes ein kleines bisschen festbeißen. Hier steht Ele toldot Noach. Wie übersetzen wir toldot? Was ist eine Tolada? Oder was könnte toldot im Tanach so alles bedeuten? Vorschläge. Wie übersetzen wir toldot? Hier steht Ele toldot Noach. Okay, das geht in eine Richtung, die wir finden werden. Toldot wird im Text des Tanach manchmal auch verwendet für Nachkommen. Wir kennen die Stammbäume in Schmott, in Bemidbar, wo die Familien gezählt werden bei Toldotam. Dort denkt man, das heißt einfach Nachkommen. Und so gibt es manchmal auch Leute, die an dieser Stelle hier übersetzen. Ele Toldot Noach, das sind die Nachkommen von Noach. Das wäre eine Idee. Wir werden das aber gleich ein kleines bisschen in Frage stellen. Es kommt nämlich so ein Satz, Ele toldot irgendwas, das sind die toldot von, kommt öfter mal vor, insbesondere im Buch Bereshit. Weiter hinten wird es dann spärlicher, aber insbesondere im Buch Bereshit haben wir öfter solche Sätze, wo steht Ele toldot sowieso. Und ganz bei der ersten Gelegenheit sehen wir, dass es nicht einfach Kinder im biologischen Sinn heißen kann, weil die erste Stelle ist in Bereshit, in der Parasha letzter Woche, im Parashat Bereshit, noch sehr am Anfang, Kapitel 2, Vers 4. Toldot ha-shamayim ve-ha-aretz. Und dort kann es logischerweise nicht heißen, dass das die Kinder sind oder die Nachkommen sind in einem biologischen Sinn, wie in einem Stammbaum. Die Kinder von Himmel und Erde sind es nicht, weil das geht irgendwie schlecht. Und Toldot bedeutet eher so etwas wie das, was hervorgebracht wurde, was derjenige, der jetzt der Urvater ist, Noach oder Yitzchak oder Shamayim Va'aretz, was die hervorgebracht haben. Nicht unbedingt Kinder im biologischen Sinn, das kann es natürlich auch inkludieren, sondern was sie hervorgebracht haben. Samson Raphael Hirsch übersetzt daher gerne mit Erzeugnisse. Seine Übersetzung ist also auch hier am Anfang von Parashat Noach. Ele toldot Noach, dies sind die Erzeugnisse Noachs, das meint das, was Noach hervorgebracht hat durch sein Wirken. Das heißt auch, dass er Kinder gehabt hat, aber das meint jetzt nicht nur einen Stammbaum im biologischen Sinn. Das ist übrigens auch deshalb gut, wenn wir das so verstehen, weil, wenn wir zurückblättern, zum Ende von Parashat Bereshit letzter Woche, dann hätten wir ja den Noach schon vorgefunden und da hätten wir schon gewusst, dass Noach Söhne hat. Also, wenn uns neu jetzt gesagt wird, das sind die Nachkommen Noachs, dann ist die Frage, wieso steht das schon wieder da? Und etwas Interessantes ist, bei diesem Satz ist jetzt das Erste, was nach Toldot Noach kommt, Noach selbst. Wir haben Ele toldot Noach und dann geht der Satz weiter, Vers 9 von Kapitel 6 sind wir immer noch. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach war ein vollkommen gerechter Mensch in seiner Generation. Das Erste, was Noach hervorgebracht hat, ist Noach. Also, dass Noach sich so entwickelt hat, dass Noach seinen Charakter so gebildet hat, dass wir die Bilanz haben, er war ein ish tzadik tamim, war er. Er war ein gerechter Mann und er war rein. Das ist schon das Erste, was er hervorgebracht hat. Das Erste, was der Mensch hervorbringt, ist sozusagen das eigene Wesen. Und erst dann haben wir im nächsten Satz die Söhne, die er gezeugt hat. Und dann gibt es eine ganz berühmte Stelle, immer noch in diesem Satz. Wir haben gesagt, Noach ist ein Ish Tzadik, Tamim Hayabe Dorotav. Er war Tzadik und er war rein in seinen Generationen. Und ich nehme an, viele von euch kennen, weil das zitiert Rashi, viele von euch kennen diese berühmte zweiteilige Auslegung, was heißt dieses Bedorotav, in seiner Zeit, in seinen Generationen. Man kann es positiv oder negativ sehen. Er war ein Gerechter in seiner Generation. Das heißt, seine Generation war bekanntlich nicht gerade in gutem Zustand. Und er war trotzdem ein Gerechter, obwohl rundherum die Leute alle so grottenschlecht waren. Das kann jetzt positiv gelesen werden. Wow. Oh, trotz dieser schlechten Umgebung hat es der geschafft, rein zu bleiben. Super. Und dann gibt es auch den anderen Aspekt. Nee, er war ein Gerechter in seiner Generation, aber hätte er in anderen Zeiten gelebt, wäre er vielleicht nicht einmal so herausgestochen. Also besser zu sein als seine Umgebung heißt er jetzt vielleicht auch wieder nicht so viel. Und ihr kennt vielleicht auch diese Interpretationen, die darauf hinweisen, dass Noach sich sehr anders verhalten hat, etwa als Abraham. Wenn Noach aufgefordert wird, die Arche zu bauen, macht er brav alles, was er tun soll. Aber er fängt jetzt nicht an, mit dem lieben Gott zu verhandeln. Sag, willst du die Welt wirklich zerstören? Während Abraham, wenn er erfährt von der geplanten Zerstörung Sodoms, eine riesige Sache draus macht. Aber lieber Gott, wieso? Und was ist da die Grenze und was sind die Kriterien. Also, wenn man will, kann man dem Noach da auch Defizite unterstellen. Oder wir können sagen, Noach hat Riesiges geleistet in der Zeit, in der alles so schlecht war, der Gute zu sein. Und natürlich ist beides richtig. Es ist nicht so, dass wir uns hier für eine Interpretation entscheiden müssten, sondern es stimmt natürlich beides. Wenn man rund um sich eine nicht so gute Gesellschaft hat, ist es eine sehr, sehr große Anstrengung, selber auf dem richtigen Weg zu bleiben oder überhaupt dort erst hinzukommen, wenn man vielleicht gar nicht so damit aufgewachsen ist. Und umgekehrt ist klar, dass das, was drinnen ist, das Potenzial, das überhaupt entfaltbar ist, natürlich begrenzt wird. Jetzt schauen wir ein bisschen weiter. Schauen wir ein bisschen weiter und wir wollen uns ein bisschen mit der Frage beschäftigen, die ich jetzt aufgeworfen habe. Macht der Noach da jetzt immer alles richtig? Ist er wirklich so super oder ist er nur unter Anführungszeichen relativ so gut? Schauen wir mal ein bisschen, wie es weitergeht. Er hat drei Söhne, Schem, Cham und Japhet. Und die Erde rundherum ist in diesem schrecklichen Zustand. Wir haben schon darüber gesprochen, über das Wort Hamas. Und Gott stellt fest, dass das alles nicht mehr geht, sagt dem Noach, Ketz kol basar ba lefanai, ich bin in Vers 13, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen. Also eine interessante Formulierung. Also es ist nicht so, dass Gott sagt, ich habe beschlossen, sie alle umzubringen, sondern er legt die Bilanz vor, das Ende alles Fleisches ist angekommen. Also die Menschen haben sich selbst in diese Sackgasse begeben, dass jetzt nichts mehr geht. Und Noach soll machen die berühmte Arche. Teva ist eigentlich ein Kasten und wir haben die Maße, wie das zu tun ist. Wir gehen jetzt nicht, weil sonst müsste ich noch eine Stunde länger sprechen, wir gehen jetzt nicht in die Details der Arche und in die Details der Flut. Hier gäbe es natürlich eine ganze, ganze Menge auszulegen. Also Noach baut brav die Arche und wir haben schon erwähnt, naja, er macht das zwar alles brav und hundertprozentig, aber so, dass ihm jetzt die Welt um sich ein großes Anliegen ist, ist es eigentlich nicht. Und Gott kündigt ihm an, dass die Flut kommen wird. Und Noah soll also aufnehmen, die Tiere, die da kommen. Alles eine ziemlich bekannte Geschichte. Dann kommt also, Noach tut das alles, wie ihm befohlen wird. Und wie Noach 600 Jahre alt ist, kommt dann die ganze Flut. Seine Söhne, die Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm gehen in die Arche. Hier sehen wir etwas, wenn wir uns erinnern an den Schiur, den wir vorige Woche besprochen haben, haben wir gesehen, manchmal haben Frauen Namen, manchmal haben Frauen keine Namen und manchmal kommen sie auch gar nicht vor, obwohl sie offensichtlich existiert haben. Und hier sehen wir, dass die in der Familie von Noach die Frauen sehr wohl genannt werden. Wir haben Noach, seine Söhne, wir haben seine Frau, wir haben die Frauen seiner Söhne und sie haben aber keine Namen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ob die Naama, die wir in Parashat Bereshit vorgefunden haben, im Stamm von Kain, vielleicht die Frau von Noach sein könnte. Da haben wir einen Midrasch gesehen. Wenn das aber der Fall ist, hier ist sie namenlos, die Frau von Noach. Aber immerhin werden sie sehr symmetrisch erwähnt. Und dann kommt die ganze Flut, auf die wir jetzt im Detail nicht so eingehen. Und am Ende dann In Kapitel 8 war Hiskor Elokim et Noach, ve et kol ha-chaya, ve et kol ha-behema, asher eto bateva. Gott gedachte des Noachs und all der Tiere und des Nutzviehs, die in der Teva, in der Arche waren. Und Gott lässt also einen Wind über die Erde bringen. Mich erinnert dieser Wind ein bisschen übrigens an den Wind, der das beim Spalten des Meeres auch vorkommt. Also Gott hat öfter mal einen Wind, um das Wasser zu trocknen. Und die Wasser beruhigen sich. Und dann haben wir die berühmte Geschichte, dass Noach erst einmal den Raben schickt, der wieder zurückfliegt und die Taube schickt. Und die Taube kommt auch wieder zurück und dann kommt die Taube nicht mehr zurück und dann weiß er, jetzt können wir aussteigen. Und hier wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt in Kapitel 8, in Vers 15. Vayeder Elokim et Noach lemor, Gott sagt zu Noach, Zeh min ha-Teva, geh raus aus der Teva, aus der Ache, Atah ve-Ishtecha uvanecha und shevanecha itach. Du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Ihr kennt hier vielleicht auch den Rashi zu dieser Stelle, der sehr oft genannt wird, dass uns aufgefallen ist, beim Hineingehen sind die Männer separat und die Frauen separat. Und hier heißt es du und deine Frau und dann die Söhne und die Frauen deiner Söhne, was darauf hinweist, dass jetzt auch wieder Geschlechtsverkehr und ein Eheleben erwünscht ist, während zur Zeit, zu der die Flut war, auch in der Arche sich Mann und Frau nicht miteinander vergnügt haben. Und dann soll also alles hier hinausgehen. Noach geht hinaus, seine Söhne und die Frau und die Frauen seiner Söhne. Aha, Vers 18. Weil jetzt sehen Noach Ovanav, Ve'ishto und Sheva nach Ito. Wir kannten alle diesen Rashi, aber wir sehen, Noach kannte diesen Rashi nicht, weil Noach geht jetzt hinaus mit seinen Söhnen und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gehen auch separat hinaus. Das kann ein bisschen ein Zeichen sein, dass sie noch nicht so den Mut hatten, jetzt wirklich in die neuen Zeiten hinauszugehen. Sie sind noch ein bisschen in dem gefangen, was gerade gewesen ist. Sie waren gehemmt in einem normalen Leben. Sie waren eingesperrt in der Arche und konnten nicht so leben, wie man sich es normalerweise als Mensch vorstellt. Und wenn sie jetzt rausgehen, haben sie das noch nicht ganz abgelegt. Sie verhalten sich noch so, wie sie sich in der Arche verhalten mussten. Noach baut den Altar. Also Noach hat hier auch ein Gefühl dafür, dass er sich jetzt irgendwie bedanken muss bei Gott. Das scheint sehr positiv zu sein. Das kommt auch gut bei lieben Gott an, dass er dann sagt, okay, ich werde das nicht noch einmal tun, so eine Flut soll nicht wiederkommen. Interessanterweise ist hier ein Satz, der ist irgendwie aus moderner Sicht interessant. Hier an dieser Stelle erst, also eigentlich später, als man es erwarten würde, sagt Gott, es soll immer geben Saat und Ernte, Kälte und Hitze. Das ist Kapitel 8 noch, Vers 22, ganz am Ende von Kapitel 8. Sommer und Winter, Tag und Nacht soll nicht abgeschafft werden. Also, wir haben hier eine Versicherung von Gott, dass es auch Jahreszeiten geben soll und einen landwirtschaftlichen Zyklus geben soll in der Welt, wo es eine Zeit gibt zu säen und zu ernten und wo es eine Abwechslung gibt von Sommer und Winter. Ich finde das interessant, dass das an dieser Stelle betont wird, weil rein physikalisch, rein astrophysikalisch, ist die Erde schon lange in dem Zustand, dass es Sommer und Winter gäbe auf der Erdhalbkugel. Aber hier ist es auf einmal relevant, dass Gott den Menschen zusagt, ihr werdet das immer haben, das wird nicht aufhören. Gott und jetzt segnet Gott Noach. Anfang Kapitel 9, 9,1. Vavarch Elokim et Noach, ve'et banav, vayomer lahem peru ureu vemilu et ha'aretz. Diesen Satz haben wir vorige Woche im Shiur vom Rav Folger bereits gesehen. Gott segnete den Noach und seine Söhne, die Söhne, und sagt zu ihnen, sie sollen sich fortpflanzen und vermehren. Umil u et ha'aretz und füllet die Erde. Und dann kommt doch die Versicherung, dass alle wilden Tiere eine Furcht und einen Schrecken vor den Menschen haben sollen, dass es da einen göttlichen Schutz geben wird oder eine göttliche Gerechtigkeit, die einklagen wird, wenn etwas passiert. Und dann haben wir hier auch die Erlaubnis, Fleisch zu essen, die der erste Mensch nicht hat. Nur, wir haben es gerade gesehen, das Fleisch, wo das Blut noch in der Seele ist, das geht nicht und so weiter. Und in Vers 8, Vers 9, Kapitel 9, Vers 9, sagt Gott: Ich mache mit euch einen Bund. Wir erinnern uns vielleicht noch ein bisschen von früheren Gelegenheiten. Es gibt mehrere Abschnitte in der Tora, wo Gott einen Bund mit den Menschen schließt. Und das hier ist Brit Noach. Gott macht hier mit den Überlebenden der Flut, mit Noachs Familie einen Bund und verspricht, dass es keine Flut mehr geben wird. Und es gibt das Zeichen des Bogens. Okay. Jetzt, was haben wir gesehen? Wir haben ausdrücklich eine Bracha gesehen. Die Menschheit soll, nachdem sie jetzt rausgegangen ist, also Menschheit, die überlebende Familie, soll, nachdem sie jetzt rausgegangen ist aus der Arche, nicht nur sich vermehren, sondern es stand ausdrücklich, sie sollen füllen die Erde. Die sollen rausgehen, die sollen sich verbreiten. Es ist jetzt so viel zerstört worden, dass die jetzt wieder anfangen sollen aufzubauen und die sollen ausdrücklich rausgehen und sich vermehren und die Erde bevölkern. Das heißt wahrscheinlich auch, sie sollen nicht an einem Ort bleiben. Was macht Noach als nächstes? Vers 20. Vayachel Noach Isha Adama, Vayita Kerem. Noach wurde, oder eigentlich er fing an zu werden, Noach begann zu werden, ein Ish-Adama, ein Mann des Erdbodens, und er pflanzte einen Weingarten. Wir wissen, diese Geschichte geht jetzt auch ein bisschen problematisch weiter, weil der Wein zu gut schmecken wird. Aber wir sehen hier auch schon beim ersten Schritt, dass Noach hier vielleicht nicht ganz das macht, was eigentlich der Auftrag war. Der Auftrag war, ihr sollt füllen die Erde. Und Noach sucht sich ein Stück Land und pflanzt einen Weingarten, in dem er dann drinnen sitzt. Wir erleben jetzt Noach sehr in den folgenden Versen als einer, der in seinem eigenen Haus, in seinem Zelt sitzt und Wein trinkt. Der Gedanke, Erdboden zu bewirtschaften und einen Weingarten anzupflanzen, klingt ja nicht schlecht. Aber wir sehen, wie es weitergeht. Vayesht min hayayin, und er trinkt von dem Wein. Vayishkar, und er wird betrunken. Und dann kommt diese berühmte Geschichte, wo nicht ganz klar ist, was wirklich passiert ist. Vayidgal betoch oholah, aber mit He geschrieben, darum habe ich mich gerade verlesen. Er hat sich aufgedeckt, entblößt im Inneren seines Zeltes. Die Schreibweise mit dem He am Schluss führt tatsächlich zu einer Interpretation, dass es ihr Zelt, ohne Vokalzeichen, könnte man das ihr Zelt lesen. Er ist vielleicht sogar in das Zelt der Frau hineingegangen, um ja nicht dort zu sein, wo die anderen sich gerade befinden. Jedenfalls haben wir einen Noach, der anstelle rauszugehen und die Erde zu erfüllen, und auf der Erde sollte es eigentlich wimmeln von Menschen, die sich da vermehren und die neue Familien gründen und was Neues aufbauen, hat sich Noach in dieses Zelt zurückgezogen und hat sich besoffen. Das ist offensichtlich nicht ganz das, was Gott gemeint hat. Jetzt kann man natürlich auch sehr gut verstehen, wenn wir überlegen, hat Noach hier etwas sozusagen falsch gemacht, dann haben wir wahrscheinlich für den armen Noach auch sehr viel Verständnis, weil diese ganze Erfahrung der Flut ja auch ein Trauma war, das man nicht so leicht hinter sich lässt. Wenn man der eine Überlebende mit einer Kernfamilie ist, einer großen Katastrophe, dann soll man rausgehen und jetzt großartig die ganze Welt bevölkern. War vielleicht einfach auch zu viel verlangt. Also, wir müssen das nicht als einen Vorwurf lesen, aber wir sehen, er hat nicht das zusammengebracht, was eigentlich der Auftrag gewesen wäre. Wir wissen nicht genau, was dann eigentlich wirklich passiert ist, dass der Cham, der Vater von Knaan, es gesehen hat und es den anderen erzählt. Was immer da genau gewesen ist, es gibt verschiedene Interpretationen, was Cham hier angestellt hat, möglicherweise etwas Gröberes, aber in jedem Fall ist es irgendein unanständiges oder unmoralisches Verhalten gewesen. Und dann haben wir noch ganz explizit im Text, er sagt es den anderen auch noch, hahaha, der Noach. Und Shem und Japhet verhalten sich dann aber respektvoll und decken den Vater zu. Und wie Noach von seinem Wein erwacht, in Vers 24, weil je ketz Noach mieno, er wacht auf von seinem Wein, weil je da et asher salo beno hakatan, und er hat irgendwie erkannt, was sein kleiner Sohn ihm da getan hat. Da verflucht er jetzt oder er sagt, dass Knaan verflucht sein wird. Das ist übrigens auch ein Satz, wo es interessant ist, Übersetzungen zu vergleichen, weil eine Imperfektform im Bibelhebräischen ist nicht automatisch eine Zukunft, kann aber eine Zukunft sein. Also man kann diesen Satz als einen Wunsch übersetzen, ich will, dass es so ist, das wäre aber hier gar nicht so schlüssig, wird aber manchmal gemacht, vor allem bei nicht-jüdischen Übersetzungen sogar sehr oft, oder man kann es eher als eine Sicht auf die Zukunft sehen, es wird so sein, wenn sich die Familie von Cham und insbesondere der Knaan so aufgeführt haben, wie sie sie aufgeführt haben, kommt da nichts Gutes raus. Das wird jetzt so sein, dass die fluchbeladen sein werden. Interessanterweise übersetzt Samson Raphael Hirsch auch Fluch getroffen wird Knaan sein. Also nicht, dass das dem Noach jetzt gefällt und er sagt, der gehört verflucht, sondern das ist eine Ansage, wenn ihr sowas macht, dann kommt raus, dass ihr einen Fluch auf euch ladet. Arur ist übrigens ein sehr starkes Wort für verflucht, das ist wirklich so etwas wie eine Entfernung des Potenzials, das der Mensch hat, bedeutet. Und er segnet dann den Shem und wir haben dann diese berühmte Stelle, dass Japhet seinen Platz einnehmen soll in den Zelten Shems und man kann das jetzt deuten, was die alle sind. Cham ist vielleicht jetzt eher derjenige, der sich seinen Launen oder Trieben hingibt. Shem ist offensichtlich eher der Geistigere und Japhet ist dann super mit seiner Schönheit, wenn er in den Zelten Shems wohnt, wenn also die sinnliche Schönheit sich diesem Geistigen unterordnet oder diesem Zweck dient. Und das ist tatsächlich das, womit Noach sich aus der Geschichte verabschiedet. Wir haben dann gleich, Noach lebt nach der Flut noch 350 Jahre, über die erfahren wir allerdings nichts Näheres. Und wir erfahren dann im Vers 29, dass Noach insgesamt 925 Jahre auf die Waage bringt und dann starb er. Also es ist nicht nur so, dass das eine Episode ist, die Sache mit dem Weingarten und mit dem Fluch, sondern das ist das Letzte, was wir von Noach überhaupt erfahren. Aus seinem langen Leben danach erfahren wir einfach nichts mehr. Es gibt Leute, die hier eine Parallele auch sehen, sinnvollerweise, mit der Geschichte von Lot. Das kann man nur dann machen, wenn man in der Tora schon weitergelesen hat, aber wir haben ja auch schon voriges Jahr aufgepasst bei Parashat HaShavua und wissen, dass bei der Zerstörung von Sdom Lot sich in eine Höhle hineinflüchtet, wo er eigentlich den Auftrag von den Engeln hätte, so davonzulaufen. Und wenn wir den genauen Zusammenhang bei Lot näher anschauen, dann stellen wir ja fest, dass Lot nicht gar nicht so weit laufen müsste, nur ein bisschen den Hügel noch hinauf, um bei Abraham rauszukommen. Aber bevor Lot sich bei Abraham, also irgendwie der Zweitrangige, eingliedert, geht er lieber in eine Höhle. Und dort geht's dann auch mit sehr viel Wein zu und wissen wir auch, dass was Problematisches rauskommt. Also, wir sehen hier, wie Noach auf so eine ähnliche Schiene geraten ist. Und jetzt kann man das Gefühl haben, mit der Geschichte, mit dem Besoffensein und dem Knaan am Schluss, dass der Noach am Schluss eigentlich ein bisschen versagt hätte. Er hätte dafür sorgen sollen, dass seine Familie die Erde bevölkert, hätte da weiß Gott was Neues aufbauen sollen. Und in Wirklichkeit schafft er das nicht. Er zieht sich zurück in sein Zelt und besauft sich. Aber wenn wir nehmen seine Reaktion, dass er dann feststellt, der Knaan wird auf diese Art verflucht sein und Shem und Japhet haben dieses und jenes Potenzial, kratzt er auch ein bisschen noch einmal die Kurve. Er macht hier auch eine moralische Ansage, dass er seinen Nachkommen eine Botschaft gibt, so geht's nicht und so ist ein guter Weg. Das ist das, was er ihnen mitgibt. Das ist das Letzte, was wir erfahren, bevor wir vom Ende seines Lebens erfahren, dass er ihnen nochmal mitgibt, zu sagen, so wie Knaan sich verhalten hat, das geht gar nicht, da wird nichts draus. Und er auch dem Shem und dem Japhet mitgibt, einen gewissen Wegweiser, wie Japhet sich so eingliedern soll, dass der Weg ein guter Weg ist. Also in dem Sinn können wir sagen, Noach hat zwar jetzt vielleicht nicht immer ganz seine Aufgabe geschafft, aber doch am Schluss etwas hinterlassen, eine Botschaft hinterlassen, was habe ich jetzt aus dem, was passiert ist, gelernt und das gebe ich der nächsten Generation weiter. Schauen wir noch wenige Minuten. Wir sind nämlich immer noch in Parashat Noach und das Kapitel 10 beginnt mit, hurra, Ele Toldot Bnei Noach. Ich habe gesagt, wir haben in Bereshit oft die Toldot. Ich gehe kurz durch, welche Toldot es gibt. Wir hatten Toldot des Himmels und der Erde, wir hatten Toldot Adam, wir hatten Toldot Noach, jetzt kriegen wir Toldot Bnei Noach. Es kommt dann auch noch Toldot Shem. Shem ist ja die Linie, die dann zu Terach und Abraham führt. Und interessanterweise, das ist immer noch unsere Parascha, haben wir gegen Ende unserer Parascha Toldot Terach. Toldot Terach, ich finde es ganz, ganz spannend, es gibt nicht Toldot Abraham, sondern der ist irgendwie bei Terach inkludiert. Und dann gibt es Toldot Ishmael und Yitzhak, weil sich die Abraham-Linie teilt. Es gibt Toldot Esav und Toldot Jakob, weil sich da wieder was teilt. Und dann ist es soweit fertig, dass das jüdische Volk da ist. Ganz, 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 ganz spät in Sefer Bemidbar, in Bemidbar 3.1, haben wir Toldot Aharon und Moshe. Und wenn wir im Tanach noch viel, 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 viel weiter lesen, haben wir im Buhut, am Ende von Buhut, Toldot Peretz, die auf Mashiach hinführen. Also, man kann sich das einmal genauer anschauen, alle diese Toldot-Abschnitte, wie die so richtig die Menschheitsgeschichte durchgehen, wieso dann ein jüdisches Volk rauskommt und es geht bis zu Peretz als Stammvater von König David. Aber hier sind wir einfach noch bei Toldot Bnei Noach, die jetzt also auch einiges hervorbringen. Und da haben wir einen ganzen Haufen Stammbäume, wer welche Linie hervorgebracht hat. Da haben wir den Turmbau von Babel dann. Eine kleine Anmerkung dazu. Ist eine schwierige Geschichte bekanntlich. Ich habe mal gehört einen Shiur von Rabbi Ari Kahn. Es ist, glaube ich, auch ein Shiur, der sicher auf Yehud Torah drauf ist, für die, die dort gern englischsprachige Shiurim hören, über den Turmbau von Babel. Und Rabbi Kahn hat dort eine ganz gewagte These aufgestellt, wo er sich bezogen hat auf etwas, das der Radak bringt, aber er hat den Radak weiterentwickelt und das ein bisschen als seine eigene These aufgestellt. Es fällt ja auf bei der Geschichte des Turmbaus von Babel, dass die den Turm in einer Ebene bauen, was jetzt nicht so das typische Projekt ist, um einen besonders hohen Turm zu bauen, einen besonders tiefliegenden Boden zu suchen. Sie gehen genau dorthin, wo das Land besonders niedrig ist, wo es besonders tief in einer Talebene ist, genau dort bauen sie einen Turm. Und es gibt eine Anmerkung beim Radak, dass das genau die Gegend ist, wo, wenn die Flut war und so viele Menschen umgekommen sind, in dieser Talebene haben sich die Gebeine der ertrunkenen Menschen gesammelt. Und Rabbi Kahn stellt darauf die These auf, dass beim Turmbau von Babel, wo vieles auf den ersten Blick sehr, sehr unlogisch ist, was die Menschen gemacht haben, und man fragt sich, was wollten die eigentlich, haben sie justament dort, wo sozusagen das Grab der Opfer der Flut war, wo das Gelände war, wo die Opfer der Flut ihr Grab hatten im übertragenen Sinn, genau dort haben sie die Erde genommen, um eine Art von Gedenken für die Opfer der Flut zu errichten, aber vielleicht mit dem Hintergedanken auch zu rechtfertigen, dass die ja gar nichts falsch gemacht haben. Also beim Turmbau von Babel ist die Menschheit an einem Punkt angekommen, wo sie versucht hat zu sagen, die Generation vor der Flut, wo wir gesehen haben, die haben so viel Hamas-Raub betrieben, die waren eh okay, die haben ja gar nichts Böses gemacht. Und wir machen jetzt einen großen, großen Turm, genau von dort, wo die umgekommen sind, um in den Himmel zu reichen. Das ist eine ganz, eine spannende Deutung des Turmbaus von Babel. Und wie wir schon gehört haben im letzten Schiur, ist es ja dann so, dass nach der Geschichte vom Turmbau von Babel kommen wir zu einem Stammbaum, wo am Ende Terachs Familie rauskommt. Und da ist etwas Interessantes. Erstens haben wir hier Abraham. Also Abraham ist der, der jetzt sozusagen die Lösung ist für die Situation, in die die Menschheit sich wieder ein bisschen ungünstig begeben hat. Und wir haben in der Familie von Terach Frauen. Und jetzt haben die wieder Namen. Das war vorher jetzt die ganze Zeit nicht so. In der ganzen Epoche von Noach hatten die Frauen keine Namen. Aber in der Familie von Terach, am Ende von Parashat Noach, haben wir Toldot Terach. Also wieder das, was Terach hervorgebracht hat, sind nicht einfach nur seine direkten Nachkommen, sondern das ist überhaupt das, was er hervorgebracht hat, dass es diese Leute gibt. Da gibt es den Abraham, der dann noch Avram heißt natürlich und so weiter. Und wir haben die Geschichte, dass Haran gestorben ist vor dem Angesicht seines Vaters Terach, wo der berühmteste aller Midrashim sich anhängt, nämlich dass die Geschichte ist, dass der König Nimrod den Abraham in den Feuerofen werfen wollte und auf diese Art Haran umgekommen ist. Und da haben wir Frauen. Abraham und Nachor nahmen sich Frauen in Vers 29, 11, 29. Die eine, die Frau von Abraham heißt Sarai und die Frau von Nachor heißt Milka, die Tochter von Haran und so weiter. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, okay, ich brauche diese Persönlichkeiten, weil die ja später auch wieder vorkommen. Aber es ist trotzdem so, dass hier Namen genannt werden und wir wissen aus anderen Geschichten in der Tora, dass anderswo nicht immer alle Namen haben, auch wenn es wichtige Leute sind. Also wir können hier auch ein bisschen sagen, die Familie von Terach hat sich hier auch aufgeschwungen zu einem Gesellschaftsmodell, wo Frauen auch wer sind. Und das ist jetzt vielleicht nicht so ein Zufall, wenn wir wissen, wie es dann weitergeht, dass aus dieser Familie ein Abraham und eine Sarah kommen. Und hier endet es dann mit Terach und nächste Woche kommen wir dann dorthin, dass Abraham sich wirklich erst so richtig entfalten wird. Mir würden noch Dinge einfallen, aber unsere Zeit ist schon 5 Minuten drüber. Darum höre ich jetzt auf. Wenn es Fragen gibt, ich sehe eine Frage im Chat, auf die werde ich noch reagieren. Und sonst sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, bin ich noch da.